Mephistos.
Fabian, kennst du das eigentlich? Wenn du im Hotel bist und jemanden siehst, der dir so bekannt vorkommt und du nicht drauf kommst, wer es ist. Das ist mir vor einer Woche passiert. Da war ich ja noch in Wien. Wir führen auch heute unsere Podcast-Fernbeziehung fort. Ich bin wieder in Hamburg. Du bist zumindest nicht ganz in Hamburg. Und deswegen sind wir heute auch getrennt voneinander zu dieser Aufzeichnung gekommen. Aber die Qualität ist eine andere. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Aber kennst du das? Du siehst jemanden im Hotel und grübelst und weißt nicht, wer das ist.
Ja, habe ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal gehabt. Dann bin ich meistens aufgestanden, noch so ein bisschen mit dem falschen Wein aufgestanden. Und dann habe ich gesagt, wer ist das nochmal, wer ist das nochmal, wer ist das nochmal? Und dann habe ich in den Spiegel geschaut und dann habe ich dann doch mit Erschrecken festgestellt, dass es doch nur ich bin.
Haha, ja, pass auf. Aber mir ist sowas passiert und das veranlasst mich zu einem kleinen Spielchen, bevor wir so richtig deep reingehen in diesen Podcast. Ein kleines Spielchen, das du gerne zu spielen pflegst. Wer bin ich? Und es handelt sich um einen Fußballer. Und ich möchte dir ein paar Hinweise geben. Und du sollst mir sagen, wer das da ist, den ich in der Hotellobby gesehen habe, beim Frühstück gesehen habe, mit seiner Frau, mit seiner Familie und den ich abends beim Spiel wieder sah, also bei diesem Länderspiel in Wien, Österreich gegen Deutschland. Den habe ich abends da wieder gesehen und da fiel mir ein, ach ja, der ist das also, den habe ich doch heute im Hotel gesehen. Also bist du bereit für dieses kleine Quiz zum Einstieg?
Sehr gerne. Hier ist Anstoß. Das ist Michael Augustin, der hier gleich mit einem Kaltstart startet. Ich bin Fabian Wittke und ich freue mich jetzt auf deine ersten Hinweise. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, es ist 21.14 Uhr. Also wir haben uns beide 21 Stunden warm gemacht für diesen Podcast. Dann kann man auch mal mit einem Kaltstart reingehen. Also ich bin 35 Jahre alt. Ich bin ein Österreicher. Ich habe mal in Deutschland gespielt. Von 2006 bis 2009 für 1860 München. Von 2011 bis 2016 für Mainz 05, du kannst mich gerne unterbrechen, wenn du jetzt schon die Lösung weißt. Von 2016 bis 2022 bei Bayer Leverkusen, Österreicher, jetzt 35, defensiver Mittelfeldspieler. Und 2022/23 habe ich für den FC Augsburg, also auch für einen Verein in Deutschland gespielt. 1860, Mainz, Leverkusen, Augsburg. Bin dabei Österreicher und habe auch viele Jahre lang für die österreichische Nationalmannschaft gespielt. Wer bin ich?
Boah, das finde ich jetzt schwierig. Warte mal ganz kurz. Also ich gehe jetzt im Kopf nochmal 1860 München, Bayer Leverkusen, Augsburg durch und habe im defensiven Mittelfeld gespielt.
Ja, und habe so eine Wuschelfrisur, so wuschelige Haare, so eine Lockenfrisur, so ein Lockenkopf, wo man am liebsten mal reingreifen würde, weil sich die Hände da so drin verfangen. Das habe ich dann auch gemacht natürlich nach dem Frühstück.
Du meinst so eine Dante Caiubi-Frisur?
Ja, nicht ganz so extrem. Ich gebe dir noch einen Hinweis, wenn du möchtest. Oder brauchst du ein paar Sekunden Bedenkzeit?
Nee, ich stehe auf dem häufig zitierten Schlauch und muss ganz ehrlich sagen, Wuschelkopf, 1860 München, Bayer Leverkusen, defensives Mittelfeld.
Mainz, Augsburg, ja, Österreicher. Pass auf, der Nachname, mein Nachname, also ich bin jetzt ja eher, mein Nachname ist sehr lang. In meinem Nachnamen steckt der komplette Nachname des aktuellen Kölner Trainers.
Baumgartlinger? Nee.
Ja, richtig. Ich suche Julian Baumgartlinger. Applaus.
Ich muss dazu sagen, den hätte ich, glaube ich, auf der Straße nicht erkannt. Aber du ja dann tatsächlich auch erst über den zweiten Bildungsweg. Weißt du, was er da gemacht hat? War er einfach nur ein Zaungast, ein Zaunkiebitz, ein Besucher oder TV-Experte?
Nein, wir checkten, das Spiel war ja Dienstag letzte Woche, wir checkten am Montag zeitgleich ein. Er mit seiner Frau, mit seiner Familie, zwei Kinder. An dieser Stelle möchte ich auch gerne mal den Wikipedia-Eintrag, ich habe heute mal ein bisschen recherchiert, korrigieren. Da steht nämlich, Julian Baumgartlinger ist Vater einer Anfang Jänner 2017 geborenen Tochter. Das war das österreichische Wikipedia, denn da ist von Jänner, also ich übersetze es mal, von Januar die Rede. Seine älteste Tochter, also ist dann 6 Jahre alt und im Januar oder Jänner 2017 zur Welt gekommen. Was da nicht drin steht, er hat inzwischen auch zwei Zwillinge. Zwei Kinder, die aber wahrscheinlich am selben Tag zur Welt kamen, die sahen sich sehr ähnlich, müssten so 3 Jahre alt sein. Wir checkten zeitgleich ein, ich habe die beim Frühstück gesehen, dann am Dienstag und dachte, wer ist das denn? Hab dann aber natürlich auch nicht den ganzen Tag darüber nachgedacht. Und abends sah ich sie vor dem Spiel wieder im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Da wurde er nämlich offiziell offiziell als österreichischer Nationalspieler vom Stadionsprecher in Rente geschickt und verabschiedet. Und da stand er dann wieder mit seiner Frau und wieder mit seinen drei Kindern. Und da wurde mir klar, ach ja, ist ja witzig. Der Typ aus dem Hotel ist Julian Baumgartlinger. So, das war jetzt ein langer Exkurs.
Gibt es da noch so eine Hidden Story? Also hat er irgendwie genauso wie wir auch die Seife aus dem Hotelzimmer noch mitgenommen oder diese Hotelschlappen oder den Bademantel geklaut oder hat er noch mal großzügig in diese Bonbonschale beim Checkout gegriffen oder irgendetwas? Oder war da noch eine exorbitant hohe Rechnung aus der Minibar? Irgendetwas, was es vielleicht noch so ein bisschen prickelnder macht?
Na, er hatte natürlich genauso wie ich es immer mache, beim Frühstück eine Brotdose dabei und hat die randvoll gemacht mit allen Leckereien, die das Frühstücksbuffet so hergegeben hat. Das machen die Baumgartlingers genauso wie die Augustins.
Und dann noch natürlich so ein schön paar Cracker so in so eine Serviette einwickeln und dann in die Lederwestentasche packen. Und dann steigt man wieder zurück in das Taxi, mit dem man allerdings nicht mitfährt, sondern das man fährt. Ja, wunderbar. Das klingt gut. Es gibt nicht nur diese für mich ja interessante Geschichte, die du schön beobachtet hast. Auch dafür haben wir dich natürlich mit den Anstoßmillionen nach Österreich geschickt. Aber es gibt natürlich auch noch nicht nur Geschichten, die Schatten mit sich bringen, sondern auch Geschichten, die Schatten vorauswerfen. Ne? Große Geschichten werfen nicht nur Schatten unter die Augen, wie Schlächen oder Lindenberg gesungen hat, sondern natürlich auch werfen ihre Schatten voraus. Da sprechen wir natürlich über das Top-Duell in der zweiten Fußball-Bundesliga, was wir thematisieren wollen. St. Pauli als Tabellenführer geht in das Stadtderby gegen den Hamburger SV. Wir sprechen natürlich auch über die, ich sag mal so, das ist das Wunder. Das war ja Benedikt-Pichler-Wetter, wie wir sagen. Ne? Wir sagen ja Bene-Pichler-Wetter auf dem Betzenberg, das Wunder vom Betzenberg. Werden wir bestimmt auch nochmal thematisieren. Und wir werden auch nochmal über die zumindest subjektiv möglicherweise mehr werdende Fangewalt in den Fußballstadien sprechen und das ein oder andere Thema, das sonst noch so auf dem Tisch liegt.
Wir könnten auch noch über Nenad Bjelica sprechen. Den Namen habe ich bis vor wenigen Tagen nicht gekannt. Hast du den gekannt?
Nee, auch nicht wirklich. Also ich sag mal so, ich bin ein bisschen beruhigt in dem Kontext, dass es nicht Raúl geworden ist. Und zwar deshalb, weil ich, wenn ich das mal so aus der Ferne beobachten und bewerten darf, ich schon so das Gefühl habe, dass wir wahrscheinlich ich will nicht sagen der Todesstoß gewesen, aber das wäre bestimmt nochmal der weitere Schritt in die falsche Richtung gewesen, da wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen haben, dass der erste FC Union Berlin so ein bisschen seine DNA verloren hat, eben, dass keine Spieler mehr geholt wurden, die Urs Fischer hätte weiterentwickeln können, was ja so ein bisschen sein Markenzeichen war, was ja so ein bisschen sein Fingerabdruck und sein Fußabdruck beim ersten FC Union Berlin in den vergangenen Jahren war, sondern dann hättest du jetzt, sag ich mal, wieder mehr Glanz und Gloria geholt als die klassische Folklore, die du bei den Köpenickern sozusagen gehabt hättest. Von daher, ich kenne ihn nicht, ich kann ihn nicht wirklich bewerten. Das, was er so aus der Eröffnungs-PK mitgegeben hat, ist, dass es auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, Graubrot geben soll in Zukunft.
Ja, jetzt reden wir doch schon über den neuen Trainer von Union Berlin. Ich habe mir auch Auszüge der PK angeguckt. Er spricht wirklich ganz passabel Deutsch. Das war ja den Unionern auch wichtig. Oliver Runert und Dirk Zingler, das ist ein deutschsprachiger Trainer wird. Ich habe mir zwei Zitate von ihm notiert. Einmal sagt Nenad Bjelica, ich bin schon immer ein Soldat des Vereins gewesen. Also damit meint er jetzt nicht den ersten FC Union im Speziellen, sondern die Vereine, die er davor trainiert hat. Also ich bin schon immer ein Soldat des Vereins gewesen. Ich werde mich an die Strategie des Clubs anpassen. Also ein treuer Diener ist da offenbar dem ersten FC Union ins Fischernetz gegangen. Ach nee, Fischer ist ja weg. Und er hat außerdem gesagt, wer Leistung bringt, wird in Nenad Bjelica, also er nennt sich dann auch selbst beim Namen, wer Leistung bringt, wird in Nenad Bjelica den besten Freund haben, wer nicht, wird Probleme haben. Eieiei, das ist ja ein richtig harter Hund. Aber mehr kann ich über den auch nicht sagen, außer das, was ich mir angelesen habe. Er war früher Spieler beim ersten FC Kaiserslautern. Er hat Austria Wien, Dynamo Zagreb und zuletzt in der Türkei Trabzonspor trainiert. Ja, eher so ein Anti-Raúl, ne? Also Raúl, hast du völlig richtig gesagt, war ja wohl auch im Gespräch, auch wenn Runert heute meinte, er hätte keine Gespräche mit der ehemaligen spanischen Legende von Real Madrid geführt, mit Raúl. Aber Raúl wäre ja wahrscheinlich dann ja auch ein Neueinsteiger gewesen, zumindest was die Bundesliga angeht, als Trainer, so ähnlich wie Xabi Alonso, aber das musste ja nicht unbedingt ein zweites Mal aufgehen. Und Raúl hätte ja wieder den vollen öffentlichen Fokus auf Union gelegt und ohne dass ich Nenad Bjelica wirklich beurteilen kann, würde ich mich als Union-Fan mit dieser Entscheidung wohler fühlen und deswegen würde ich sie erstmal als richtig bezeichnen.
Ja, also ja, ich finde es wirklich schwierig. Ich finde es auch mutig. Ich bin auch gespannt, ob jetzt in der Runat die Kraft liegt oder ob jetzt Dirk das Zinglein an der Waage war. Also ich meine, es ist ja schon auch mutig, jetzt jemanden zu holen in dieser Situation, der die Liga nicht wirklich kennt, außer vielleicht als Spieler des ersten FC Kaiserslautern. Und es gab ja, oder beziehungsweise es gibt ja auch noch andere namhaftere Trainer auf dem Markt, die ja relativ schnell wohl kein Thema waren. Damit spreche ich jetzt zum Beispiel auch über Oliver Glasner. Und weiß aber auch nicht, ob Oliver Glasner sich das jetzt vielleicht, ich will nicht sagen, angetan hätte, aber es ist natürlich dann auch schon eine ganz besondere Situation als Trainer, der den VfL Wolfsburg nach oben geführt hat, der mit Eintracht Frankfurt Europa-League-Sieger geworden ist, ob der jetzt sagt, ich möchte jetzt unbedingt nochmal Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga mir antun oder möchte mich da nochmal dran versuchen. Das wäre vielleicht für ihn auch nochmal einen Schritt zurück gewesen. Aber es gibt ja auch noch andere Trainer, die auf dem Markt gewesen wären. Ich finde es auf jeden Fall erstmal mutig, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Das klingt so abgedroschen, aber man wird das jetzt in den nächsten Wochen sehen, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Ich glaube, in jedem Fall ist es erstmal wichtig, diesen Verein zu stabilisieren. Das ist jetzt zumindest mit so einem Punkt erstmal wieder so ein bisschen halbwegs gelungen, zumindest so diese Talfahrt, die häufig zitierte, zu unterbrechen. Ja, muss man gucken, wie sich das entwickelt.
Jetzt haben wir beide gesagt, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Das ist doch eigentlich die perfekte Überleitung zu einem weiteren Thema. Wir können, glaube ich, unter Union Berlin Strich machen. Jetzt frage ich dich, möchtest du zuerst über deinen Lieblingsverein sprechen oder über meinen Lieblingsverein oder über ein ganz anderes Thema?
Ich möchte erst einmal sagen, also wir schämen uns für die Auftritte in den letzten Monaten, zumindest für einige. Aber damit meine ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Schalker Mannschaft, sondern eher uns. Nein, ich glaube, über Schalke müssen wir jetzt nicht noch groß sprechen und über den Fanbrief, da wurde jetzt auch schon viel gesprochen. Also ich finde, wir müssen auf jeden Fall, bevor wir wahrscheinlich gleich auch nochmal ausführlich, es war das der Stuhl, der im Hintergrund gequietscht hat, aber ich finde, wir müssen auf jeden Fall nochmal kurz Kaiserslautern gegen Holstein Kiel streifen, bevor wir dann natürlich auch nochmal ausführlich auf das Stadtderby, das Angesprochene, eingehen. Ich meine, das war schon wirklich sehr, sehr souverän. Holstein Kiel hat 3:0 beim ersten FC Kaiserslautern auf dem so häufig gefürchteten Betzenberg gewonnen und das mit einer Souveränität, wie wir haben die Spieler ja auch danach gesagt, wir haben an diese starke Leistung gegen den HSV angeknüpft und ja, Holstein Kiel hat einfach sehr souverän gespielt, also auch eine kurze Drangphase oder die wenigen Chancen des ersten FC Kaiserslautern überstanden. Sehr mutig aufgetreten, hat sich sehr, sehr gut auf dieses Spiel vorbereitet, ist wohl sehr, sehr gut auch von Marcel Rapp eingestellt worden, der ja häufig auch mit, ich sag mal, vielleicht erstmal überraschenden Aufstellungen daherkommt. Aber ja, auf jeden Fall gibt der Erfolg nicht nur im Spiel gegen den HSV, wo er ja sehr defensiv gespielt hat, mit ja quasi auch, wir hatten ja über diese Ochsenabwehr gesprochen, auch quasi mit so 4 Innenverteidigern hinten in der Kette. Und jetzt hat er wieder eine sehr, sehr gute Aufstellung gefunden. Benedikt Pichler trifft, Fiete Arp trifft. Ja, also jetzt kann ich wieder sagen, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich kann nur noch mal sagen, dass mich das wirklich sehr, sehr überzeugt hat und begeistert hat. Und nach dem jetzigen Stand, das ist ja immer so deine These, nach über 10 Spieltagen kann man dann ja so seine erste Zwischenbilanz ziehen, muss man einfach sagen, in der aktuellen Verfassung spielt Holstein Kiel da definitiv oben mit, zumindest um Platz 3. Auf dem stehen sie ja auch.
Ja, und das kann kein Zufall sein. Das kommt überraschend, finde ich, nachdem Spieler wie Hauke Wahl, Alexander Mühling, Finn Bartels, Fabian Reeser und noch einige andere Holstein Kiel verlassen haben. Aber ja, beim FCK zu gewinnen, das ist auch schon anderen Mannschaften in dieser Saison gelungen. Man sagt immer, oh, der Betzenberg, das sei schwierig. Ich glaube, viele Fußballer haben Respekt vor der, ja, vor diesem Stadion, von der Atmosphäre, von der Vielzahl an Zuschauern. Und jeder weiß natürlich auch, welche Dynamik die entwickeln können, wenn es für die eigene Mannschaft, für den FCK gut läuft. Aber Kiel hat das ja offenbar 90 Minuten im Griff gehabt. Und was Holstein Kiels Fußball unter Marcel Rapp ausmacht, ist halt die ständige Tempoverschärfung. Kiel läuft unwahrscheinlich unwahrscheinlich viel. Ist, glaube ich, im Spiel gegen den HSV, das war ein Heimspiel, rund 10 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Beim FCK, ich weiß nicht, ob es wieder 10 waren, vielleicht waren es auch nur 5 oder 6 oder 7, aber auch da sind die Kieler wieder mehr gelaufen. Und diese Spielweise, die Marcel Rapp der Mannschaft beigebracht hat, ist ja eigentlich perfekt für Auswärtsspiele, wenn das ganze Stadion eigentlich mehr von der eigenen Mannschaft erwartet. Das kann man sich dann erstmal angucken, dann kann man umschalten. Eines der Pichler-Tore hat der FCK auch mit einem ziemlich üblen Fehlpass eingeleitet. Ja, aber dann läuft's, wie so oft in dieser Saison auswärts bei Holstein Kiel. Also die Kieler haben ja auch auf Schalke gewonnen und das ist kein Zufall. Kiel ist jetzt hinter St. Pauli und dem HSV Dritter. Wäre doch geil, wenn der Norden geschlossen aufsteigen würde. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir hier aus dem Norden senden und uns auch über Erfolge von manchen Nordvereinen freuen. Soweit würde ich jetzt bei Holstein Kiel aber noch nicht gehen.
Nein, also dafür ist natürlich auch die Konkurrenz um Platz 3 sehr groß. Da würde ich Düsseldorf in jedem Fall auch nochmal mit reinzählen oder mit hinzuziehen. Ich glaube, Holstein Kiel spielt auch übernächstes Spiel. Also das kommende ist jetzt gegen Wien Wiesbaden. Und ich glaube, dann das Auswärtsspiel ist dann auch schon bei Fortuna Düsseldorf. Und ich will jetzt da nicht von einem Entscheidungsspiel und erst recht nicht von einem 6-Punkte-Spiel sprechen. Aber ich glaube, diese Spiele müsste man dann schon noch abwarten, weil die Konkurrenz dahinter jetzt ja auch nicht, oder beziehungsweise Holstein Kiel der Konkurrenz ja auch noch nicht enteilt ist, die Konkurrenz dahinter noch nicht abgefallen ist. Aber genau das, was du gesagt hast, mich überrascht das auch. Und vielleicht nochmal einen Halbsatz mehr dazu. Was mich auch wirklich überrascht, das muss man einfach mal sagen, und das kann man, finde ich, auch den Verantwortlichen hoch anrechnen, und das sage ich jetzt nicht durch eine Fanbrille, sondern ich sage das jetzt einfach mal so, seitdem Holstein Kiel aufgestiegen ist, jetzt inzwischen ja in der 6. Saison, haben sie noch nie wirklich gegen den Abstieg gespielt. Also sie hatten mal eine Phase, da lief es vielleicht auch mal schlechter, aber da kann ich mich an eine Saison erinnern. Das war mit dem Trainerwechsel damals auch mit André Schubert. Aber ansonsten haben sie unter allen Trainern, ich sag mal zumindest oben mitgespielt. In der Relegation waren sie eben ja nun auch. Und das oder beziehungsweise zweimal. Und das ist schon, finde ich, für einen Aufsteiger und für einen auch noch nach wie vor ja sehr kleinen Verein und auch trotzdem Mäzenentum in Anführungsstrichen, also trotz auch stärkerer Geldgeber im Hintergrund, aber eben auch mit einer gesunden und mit einer soliden und mit einer bedachten Wirtschaftlichkeit, ist das, finde ich, schon etwas Besonderes, dass sie sich da eben so stark irgendwie auch oben immer wieder neu erfinden können. Und das musst du ja auch. Erinnert mich so ein bisschen auch an Heidenheim. Vielleicht geht es auch irgendwann so auf. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Holstein Kiel in den nächsten 10 Jahren auch mal aufsteigen wird, bin ich mir sogar ziemlich sicher.
Witzig ist, Holstein Kiel spielt zwar erst, was hast du gesagt, 6 Jahre oder sind es sogar schon 7 Jahre?
Nee, ich glaube, jetzt ist es die 6. Saison, meine ich.
Es ist die 7., weil der HSV geht in die 6. Saison und der HSV ist am drittlängsten dabei in der 2. Liga. Am zweitlängsten ist Holstein Kiel dabei und am längsten, ununterbrochen in der 2. Liga, ist St. Pauli. Also die Kieler sind da auch in der Top 3. Witzigerweise auch die anderen beiden Mannschaften, die in der echten Tabelle oben stehen. Also auch die Ligazugehörigkeit entspricht momentan der wahren Tabelle, der wahren sportlichen Tabelle. Lustiger Zufall.
Aber genau, wie du auch schon gesagt hast, ich finde, nach wie vor ist es in diesem Jahr mal wieder so, es ist in den vergangenen Jahren eigentlich immer so gewesen, dass man von einer hochinteressanten und einer sehr ausgeglichenen Liga sprechen kann. Ich finde, in diesem Jahr ist es wirklich, das kannst du ja auch der Tabelle ablesen, einfach so ultra spannend. Es sind so viele Traditionsvereine mit dabei. Fast jedes Wochenende macht es richtig Spaß, die zweite Liga zu verfolgen. Und es fallen viele Tore, es wird sehr attraktiver Fußball gespielt. Die Stadien sind voll, nahezu fast immer ausverkauft. Du hast mehrere Stadien, in denen weit über 25.000 Zuschauer im Stadion sind. Beziehungsweise Fans im Stadion sind. Also das, ich finde es einfach auch keine neue Erkenntnis, aber diese zweite Liga ist unfassbar spannend, und dann können wir von mir aus auch gerne da einen Haken dran machen und sagen, ja, dann schauen wir doch auf das Stadtderby, schauen wir doch auf das Spiel, dem du wahrscheinlich auch nochmal ganz besonders entgegenfieberst, oder?
Ja, ich würde aber erst auf das zurückliegende Spiel des FC St. Pauli schauen bei Hansa Rostock, sowohl sportlich als auch, ja, ich nenne es mal drumherum. Stichwort Choreo. Also sportlich kann man es, glaube ich, schnell abhandeln. St. Pauli hat innerhalb von 8 Minuten aus seinem 0-1 ein 3-1 gemacht. hätte danach weitere Tore erzielen können. Chancen gab es durch Eggestein, durch Saad. Es hätte auf 5-1 stehen können. Und dann wurde es nochmal unnötig spannend. Rostock kam durch den zweiten verwandelten Elfmeter auf 2-3 heran, hätte fast in der Schlussphase noch den 3-3 Ausgleich erzielt. Also St. Pauli hat es unnötig spannend gemacht. Das war schon die sportliche Abhandlung. Ich möchte ein paar Sätze zu dem verlieren, was auf der Südtribüne im Ostseestadion zu sehen war. Die Choreo der Hansa-Fans. Da war die Hochhauszeile von Rostock-Lichtenhagen inklusive des Sonnenblumenhauses zu sehen. Im Hintergrund brannte dann Pyro und man hatte den Eindruck, da brennt wieder das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen, wie auch 1992. Damals waren die rassistischen Anschläge auf dieses Haus der bis dahin schlimmste Übergriff nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damit haben die Hansa-Fans offiziell, ist das auch die Argumentation des Vereins, das 13-jährige Jubiläum eines Fanclubs Plattenbau Rostock, der genau aus diesen Plattenbauten in Lichtenhagen stammt, feiern wollen. Ich finde, da haben die Hansa-Fans sich sehr doppeldeutig verhalten. Sie stehen natürlich in einer tiefen Rivalität zu den eher links geprägten Anhängern des FC St. Pauli. Das war eine Provokation, die, finde ich, übers Ziel hinausschoss. Diese Doppeldeutigkeit ist nicht kreativ. Ich finde es total toll, wenn sich teilweise rivalisierende Fangruppen mit Choreografien so ein bisschen necken, so ein bisschen, ja, intellektuell provozieren. Da gab es schon in der Vergangenheit, vielleicht nicht zwischen diesen beiden Mannschaften, aber in anderen Derbys sehr kreative Ansätze. Aber das war definitiv eine Verhöhnung der Opfer von 1992. Und dass Hansa Rostock in Person von Robert Marien, das ist der Präsident des FC Hansa, da auch keinen Anlass sieht, die Fans zu kritisieren. Im Gegenteil, der Verein hat ja diese Choreografie im Vorfeld zugelassen, finde ich auch schwach. Das finde ich ehrlich gesagt nicht nur schwach, sondern auch ein kleines bisschen skandalös. Wie siehst du das?
Ja, also ich möchte erstmal auf eine Sache noch eingehen, die du davor gesagt hast. Genau, also wenn mir rivalisierende Fangruppierungen einfallen, dann denke ich natürlich auch ganz gerne an die alten Derbys in der ersten Fußball-Bundesliga. Das klassische Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV. Da kann ich mich zum Beispiel mal daran erinnern, dass die Werder-Fans, wie ich fand, eine sehr kreative Choreografie im Volksparkstadion hochgehalten haben. Hamburg gilt ja als das Tor zur Welt. Werder hat den Schlüssel im Wappen und dann haben die gesagt, ihr seid zwar das Tor zur Welt, aber wir haben den Schlüssel dazu. Also ich finde zum Beispiel, sowas ist dann auf der einen Seite sehr kreativ und auf der anderen Seite neckt man damit dann auch die, wie du gesagt hast, rivalisierenden Fans. Ich würde, wenn wir jetzt auf Hansa Rostock und St. Pauli schauen, gar nicht mehr unbedingt von rivalisierenden Fangruppierungen sprechen, sondern ich würde tatsächlich von einer Fanfeindschaft sprechen. Natürlich gilt das nie für alle, aber für eben jene, die da auch entsprechende Provokationen und genauso sehe ich das auch, gebastelt haben, initiiert haben und letztendlich auch hochgehalten haben. Und auf der einen Seite kann man natürlich sagen, so, ne, ich spreche mich frei von Schuld, indem ich zum Beispiel keine verfassungsfeindlichen Symbole trage, aber sie entsprechend andeute und die vielleicht auch für jeden, der sich mit solchen Dingen auskennt oder vielleicht auch mit der deutschen Geschichte, mit unserer Geschichte, mit unserer aller Geschichte auskennt, die das auch ganz klar lesen können. Und ich meine, ne, ich will jetzt gar nicht von dem Schelm sprechen, der Böses dabei denkt, dass auf diesem vermeintlichen Plattenbau Rostock-Plakat dann auch noch die Sonnenblumen eben an diesem Plattenbau mit dran waren. Und genau eben diese Anschläge, von nichts anderem kann man ja sprechen, hast du ja gesagt, 1992. Wenn man, ich sag mal, diese Doppeldeutigkeit zumindest sozusagen klar lesen kann, dann finde ich, ist es auch die Aufgabe, und so hat es ja auch St. Pauli entsprechend von Vereinsseite kritisiert, ist es die Aufgabe des Vereins und in diesem Fall des Vereins Hansa Rostock, sich ebenfalls auch ganz klar davon zu distanzieren. Und ich finde dann auch nochmal mit den Ultragruppierungen und eben wenn wir jetzt sozusagen dann doch in dieser ganzen Causa irgendwo noch ein Goodwill sehen wollen im Sinne von, wenn es denn jetzt tatsächlich wirklich die Ultra-Gruppierung Plattenbau Rostock gewesen ist, dann muss man aber das, finde ich, auch so zensieren, dass keine Doppeldeutigkeit entstehen kann, weil das ist die Verantwortung des Vereins und vor allen Dingen ist es die Verantwortung des Vereins, für Werte zu stehen und für auch das eigene Vereinsideal zu stehen. Und entweder hat man in der Kommunikation einen ganz groben Fehler begangen, aus meiner Sicht, oder man vertritt vielleicht auch diese Werte in dem Verein. Das ist jetzt eine Unterstellung, die ich habe, aber viel mehr Spielraum gibt es von meiner Seite aus da nicht. Und von daher verachte ich tatsächlich auch ganz scharf und verurteile ich auch ganz scharf solche Choreografien. Und ich finde, da darf man auch bei aller Kreativität und bei all dem, was sich die Fans auch einfallen lassen, darf man solche Dinge nicht dem Zufall überlassen.
Ja, das Bild, das da gezeichnet wurde mit dieser Choreografie, war natürlich das brennende Sonnenblumenhaus. Das bleibt am Ende hängen. Und das brennende Sonnenblumenhaus ist über die Stadtgrenzen Rostocks hinaus ein Symbol, das immer wieder mit diesen rassistischen Anschlägen von 1992 in Verbindung gebracht wird. Und logischerweise muss man davon ausgehen, dass genau das der erste Gedanke eines neutralen Beobachters ist. Und ich fand nochmal die Aussage von Vereinspräsident Robert Marien, ehrlich gesagt, schwach. Klar, dieser Fanclub mag sein 13-jähriges Jubiläum gehabt haben. 13 Jahre ist jetzt auch kein rundes Jubiläum. Selbst wenn diese Idee vorgetragen worden sein sollte, dann kann man ja immer noch sagen, okay, macht das gerne, aber nutzt bitte ein anderes Heimspiel und lasst verdammt nochmal das Sonnenblumenhaus weg. Dann ist alles in Ordnung. Dann wäre alles in Ordnung gewesen, aber in diese Richtung ging es ja nicht. Ja, ich finde das gut, dass du da meiner Meinung bist. Und es ist vielleicht Stammhörerinnen und Stammhörern bekannt, dass ich Sympathien für den FC St. Pauli habe. Und vielleicht war von mir auch keine andere Kritik zu erwarten. Aber ich glaube, mit gesundem Menschenverstand muss man so argumentieren, wie wir beide das eben gemacht haben.
Ja, ich finde, das geht ja auch darüber hinaus. Also das hat ja nichts damit zu tun, dass du jetzt für deinen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Herzensverein Partei ergreifst, sondern das hat ja etwas damit zu tun, dass man eine gesellschaftliche Verantwortung hat und dass man auch eine Verantwortung ein Stück weit zumindest für die eigene Geschichte hat. Und wenn es einfach nur dadurch begründet ist, indem man an gewisse Dinge erinnert oder gewisse Dinge auch an gewisse Dinge auch mahnend denkt, ne, sie als Mahnmal entsprechend behandelt, und dann hat das nichts damit zu tun, ob du St. Pauli-Fan, HSV-Fan, Werder-Fan oder von mir aus auch Hansa Rostock-Fan bist, sondern dann hat das etwas damit zu tun, welche Werte man vertritt und welche Grenzen man eben nicht nur nicht überschreiten darf, sondern welche Grenzen man ganz klar ziehen muss und entsprechend halt auch Stellung. Und von daher, finde ich, kann man das auch gar nicht anders deuten, als du das gemacht hast, als ich das gemacht habe und als, ich sag jetzt auch mal, Menschen, die das beobachtet haben, die einen gesunden Menschenverstand haben.
Jetzt stehen wir an so einer Gabelung. Wir können, weil du ja eben eigentlich unsere kleine Vorschau auf das Stadtderby St. Pauli gegen den HSV einleiten wolltest, wir können sportlich auf Freitag, Richtung Freitag abbiegen. Wir können aber auch, weil wir jetzt ja gerade beim Thema Fankultur ist, glaube ich, die falsche Überschrift, aber beim Thema Fans sind, auch den Bogen noch ein bisschen größer spannen. Da gab es ja in Frankfurt Ausschreitungen. Gefühlt gibt es irgendwie in den vergangenen Wochen immer mehr Auseinandersetzungen innerhalb der Stadien, außerhalb der Stadien. Es wird wieder rauer, rabiater, auch zwischen gewaltbereiten Fans und der Polizei. Hast du Lust, auch wenn es ein unangenehmes Thema ist, da nochmal 2, 3, vielleicht auch 4 Sätze drüber zu verlieren?
Ja, finde ich schon, weil es auch dazugehört. Und wie du schon sagst, es sind halt irgendwie so die Themen, die momentan auch oben aufliegen. Also natürlich kann man auch sagen, ja, ist die Mannschaft von Xabi Alonso unschlagbar und so? Ja, kann man sagen, ja, vielleicht auch nicht. Aber das andere sind auf jeden Fall die Themen, die ja momentan die Nachrichtenlage auch bestimmen. Und gerade mit dem Frankfurter Beispiel drehen sich da ja auch die Informationen immer noch mal weiter. Und Ausschreitungen in dem Ausmaß mit, ich habe jetzt gelesen, verletzten Zahlen auf beiden Seiten, Polizisten und Ultras oder Hooligans oder wie man sie auch immer nennen möchte in Frankfurt, gehen schon knapp an die 200. Ausschreitungen in dem Ausmaße sind mir jetzt so in der jüngsten Vergangenheit nicht bekannt. Also von daher ist es halt auch ein ganz aktuelles Thema, ja klar.
Ich kann ja kurz mal zusammenfassen, was da offenbar, also ich war nicht dabei, ich kann mich auch nur auf Presseberichte beziehen, offenbar passiert ist vor dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Also Auslöser war wohl, dass Fans von Eintracht Frankfurt den Mitarbeiter eines Ordnungsdienstes angegriffen und ins Gesicht geschlagen haben, nachdem der einer Person, vermutlich einem Eintracht-Fan, den Zutritt zum Stadion verweigert hatte. Danach ging es dann ab. Da gingen dann die Fans auf die Polizisten los und umgekehrt. Die Polizei war mit Schlagstöcken und Tränengas im Einsatz, hat sich da in diese Menge vorgetastet, ohne Rücksicht auf Verluste auf die Fans eingeschlagen. Das ist die Interpretation der Frankfurter Fans. Die sind aber auch nicht nur mit Fäusten gegen die Polizisten vorgegangen, sondern haben sich auch Metallgegenstände genommen, um ihre Schläge noch ein bisschen heftiger anzubringen. Es sind am Ende viele Fans verletzt worden, Sicherheitskräfte verletzt worden, Polizisten verletzt worden. Es sind auch Kinder verletzt worden, die offenbar auch da in der Nähe waren. Die Polizei Frankfurt hat eine Sonderkommission gebildet, die SOKO 2511, die soll das jetzt aufbereiten und ja, das wie so ein Wollknäuel, anders kann man es wohl nicht machen, so ein bisschen entzerren. Und gefühlt ist das aber bei beiden Lagern so, bei Ultras von Eintracht Frankfurt und auch bei der Polizei, bei beiden brennt die Lunte relativ kurz und irgendwie gibt's da auch kein, die haben Recht und die haben Unrecht, sondern Grauzonen. Ich tue mich da schwer, mir so ein klares Urteil zu erlauben. Es nervt natürlich massiv. Es nervt. Es hat, glaube ich, auch die Mannschaft von Eintracht Frankfurt genervt, die ja plötzlich dann auf die Ultras während des Spiels, das passierte vor dem Spiel, auf deren Unterstützung verzichten musste. Die Stimmung war sehr befremdlich im Frankfurter Stadion, in dem es normalerweise sehr laut zugeht. Ich habe nur in Interviews gehört, dass auch die Spieler ja gerne mehr Unterstützung gehabt hätten. Und das ist ein Thema, was jetzt natürlich an dem Standort Frankfurt spielte. Aber ähnliche Themen in abgeschwächter Form gab es auch in anderen Stadien. Ich erinnere mich an das Nordduell am Millerntor, St. Pauli, Hannover, als die Polizei dann in den 96-Block gegangen ist, obwohl, also um einen Menschen, der dort übel zugerichtet wurde, zu schützen. Dieser Mensch war ein Fan von 96, der auch mal mit anderen 96-Fans im eigenen Block aneinander geraten war. Am Ende zeigen immer die einen mit dem Zeigefinger auf die anderen. Das war jetzt ein langer Monolog von mir. Ich habe da keine Lösung. Mein Gefühl ist nur, dass es aggressiver auf beiden Seiten zugeht. Und jetzt bin ich mal auf deine Eindrücke gespannt, auf deine Meinung gespannt.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass man zumindest dieses Gefühl entwickeln kann. Das kann ich definitiv teilen. Es gibt da ja auch so ganz unterschiedliche Ansätze. Wenn ich mich zum Beispiel an einen der Fangesänge erinnere, ich glaube, das kennt man auch so aus unterschiedlichen Stadien. Ich glaube, das hat jetzt auch keine Heimat oder so. Oder dieser Gesang hat keine Heimat. Ich meine, dieses Ordner aus der Kurve, damit die Kurve lebt, so, ne, das ist ja irgendwie auch so ein bekannter Schlachtruf. Und auf der einen Seite kann ich das verstehen. Damit meine ich jetzt einfach auch die friedlichen Ultras oder eben jene, die in der Kurve da entsprechend gestalten. Und
es gibt auch den Gesang, ich will jetzt mal die Melodie einmal hier so summen. Alle Bullen sind, und dann wird ein Tiername genannt. Und es sind nicht die Leipziger gemeint, nicht die roten Bullen.
Ja, klar. Und klar, es gibt auch dieses ACAB und so. Ne? Das meine ich jetzt aber gar nicht unbedingt, sondern was ich eigentlich nur sagen wollte, dass es natürlich, ich sag mal so, die Ultras, die haben in ihrer Kurve ja nun nicht einfach nur eine Dauerkarte gekauft, ne? Sondern das ist so deren Bereich, da hat der Capo sein Hocker, auf den er sich stellen kann, und da gehen die Fans halt auch entsprechend hin und rein. Und es ist ja auch kein Zufall, dass, obwohl wir alle, die ins Stadion gehen, immer ordentlich abgetastet werden und trotzdem entsprechend Pyro und hast du nicht gesehen, da irgendwie noch mit reinkommt. Also ich sag mal so, die Ultras leben natürlich und leben das natürlich auch aus und auch vor, dass sie, ja, wie gesagt, so in ihrem Bereich, in ihrem Quadrat oder in ihrem Rechteck da in der Kurve schon ihren eigenen Hoheitsbereich haben. Nur die Frage ist natürlich, wo fängt das an und wo hört das auf? Ich glaube, was die Vereine und was die Ordner und ich glaube sogar auch, was die Polizei angeht, ist diese Toleranzgrenze relativ groß. Jetzt war ich natürlich auch nicht dabei, aber die Frage ist natürlich, wie gesagt, wo hört es dann am Ende auch auf? Also wenn da ein Fan, zumindest ein Fan, und so hieß es ja, dass es vermeintlich so gewesen sein soll, ohne Karte vor diesem Ordner steht und dann logischerweise nicht reinkommt, eben weil er keine Karte hat, dann finde ich, ist es dann auch die Verantwortung der Ultras, halt eben nicht diesen Ordner zu vermöbeln oder dem ins Gesicht zu schlagen, wie es ja hieß, und dann eben auf diesem Wege dafür zu sorgen, dass dieser Fan dann auch ohne Karte nun doch reinkommt, sondern dann muss es eben auch eine Grenze geben. Und ich glaube, es ist halt schwierig, weil eine große Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten vermutlich oder vermeintlich, zumindest kann man es so lesen, das hast du ja auch gesagt, auf beiden Seiten herrscht, eben mit dieser kurzen Lunte. Ich glaube auch, dass die Polizei häufig auch heiß ist und eben nicht nur da stehen möchte und sagt, wir sind für diesen Fall X bereit, sondern vielleicht auch gerne auf Provokationen der anderen Seite wartet und entsprechend dann auch eingeht. Das ist jetzt aber auch einfach nur so meine Unterstellung. Und auf der anderen Seite erleben wir das natürlich genauso. Die Ultras sind auch eben häufig heiß und sind eben auch häufig, sag ich mal so, darauf lauernd, dass es dann vielleicht auch endlich mal losgeht. Und in diesem Fall ging es halt durch das, was ich im Vorwege als man steckt sich so den eigenen Bereich ab. Da wurde eine Grenze überschritten, da ging es dann halt los. Und dann kann man sehen, wie viel Schwarzpulver sozusagen auf beiden Seiten vorhanden ist, um das Ganze dann zum Explodieren zu bringen. Logischerweise habe ich da keine Lösung. Logischerweise weiß ich auch nicht, was wirklich passiert ist, sondern man kann sich ja nur anhand der Informationen, die zur Verfügung stehen, durchbeißen und sich dann irgendwie so sein eigenes Bild machen. Aber de facto ist es ja schon so, wie du auch gesagt hast, die gefühlte Wahrheit, die gefühlte Temperatur ist, dass es deutlich wärmer bzw. heißer wird in den Stadien. Da gab es ja wohl eben auch noch einen Zwischenfall beim Spiel Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach.
Ja, da hatte die Polizei jetzt nicht so viel miteinander zu tun. Da sollen 100 bis 200 vermummte Fans von Borussia Dortmund, also Fans in Anführungsstrichen von Borussia Dortmund, auf eine Gruppe mit Gladbacher Fans zugegangen sein oder angegriffen haben und ein 21-Jähriger ist lebensgefährlich verletzt worden. Seit heute schwebt er aber nicht mehr in Lebensgefahr. Aber ich beobachte auch, dass natürlich die Ultragruppen zueinander in Rivalität stehen. Also die gerade bei Derbys, und davon gibt's ja gerade in der zweiten Liga viele hier im Norden. Ich bin jetzt nochmal wieder bei dem Derby neulich am Midlandtor, St. Pauli gegen Hannover 96. Aber alle haben den gemeinsamen Feind, die Polizei. Viele St. Pauli-Fans fanden das auch falsch, dass die Polizei da in den Block gegangen ist, um da aufzuräumen, um den in Anführungsstrichen Hannover-Fan zu schützen. Oftmals wird sowas im Block ja auch selbst geregelt und alle Seiten, sowohl die 96er-Fanhilfe als auch die St. Paulianer, haben diesen Angriff verurteilt. Das ist sicherlich auch nicht die beste Idee gewesen, in dem konkreten Fall von der Polizei da an den Block zu gehen. Denn eine Situation, die eh schon angespannt ist, dann durch so ein Vorgehen zu entschärfen, das ist eher aussichtslos. Also damit macht man quasi oder gießt noch mehr Öl ins Feuer. Was dazu führte, dass nach dem Spiel sich dann diese Gemengelage ja auch außerhalb des Stadions verschoben hat. Da haben sich dann plötzlich St. Pauli-Fans, ich nenne sie mal lieber St. Paulianer, nicht Fans, Leute, die für St. Pauli sind, aber die auch Lust haben, Gewalt auszuüben, mit den 96-Anhängern solidarisiert. Da sind dann Gehwegplatten auf Polizisten geworfen worden. Ein Polizisten wurde das Bein gebrochen. Und das ist too much. Ich finde, Ultras, was sie machen, finde ich überwiegend gut. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Pyro. Mich nervt das nur, wenn Anfang der zweiten Halbzeit oder Anfang der Halbzeit Pyrofackeln auf den Rasen geworfen werden oder wie beim Niedersachsen-Derby zwischen Hannover und Braunschweig dann Knallkörper hochgehen, die unwahrscheinlich laut sind, wo man zusammenzuckt und die Fackeln auf dem Rasen sorgen natürlich für Spielunterbrechung. Sowas nervt mich. Ansonsten finde ich, entstehen da schöne Bilder in den Fankurven. Ich finde das toll, wie Choreos vorbereitet werden. Vorausgesetzt, die sind nicht so geschmacklos wie die Choreo im Rostocker Ostseestadion in der auf der Südtribüne. Aber grundsätzlich finde ich das gut, wenn sich jemand so sehr für den Verein hingibt, einen großen Teil seiner Freizeit opfert und zum Teil auch sehr kreativ die Mannschaft unterstützt, sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen. Aber irgendwie passieren immer mehr Dinge, die für mich ein Geschmäckle haben und die ich eher abstoßend finde. Und irgendwie habe ich so den Zeitpunkt, ist der Höhepunkt da gerade erreicht? Ich habe das Gefühl, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Höhepunkt gerade erreicht ist. Vielleicht ist er aber auch noch nicht erreicht und wir steuern gerade darauf zu. Das ist so mein Gefühl gerade.
Ja, wie gesagt, das, was ich gerade eben schon gesagt habe, ich denke auch, dass es halt Grenzen haben muss. Ne? Wie gesagt, ich finde es gut, wenn die Ultras eben auch ihre Sonderrechte, möchte ich sogar sagen, bekommen, ja, weil sie eben ja auch viel mit einbringen, weil sie eben auch dafür sorgen, dass Harry Kane und andere Spieler aus dem Ausland, aus vermeintlich tolleren oder stärkeren Ligen nach Deutschland kommen und sagen, ey, das mit der Fankurve und mit dieser Fankultur hier, das ist toll und die Stadien sind...
Ach, der kommt gar nicht wegen des Geldes nach Deutschland. Das ist interessant.
Nee, der ist nur wegen den Rostock-Fans hier. Nein, das kommt ja eben nicht von ungefähr, dass die Fans in Deutschland eben auch einen sehr, sehr guten Ruf haben und das ist natürlich auch mit begründet durch die Ultraszene. Natürlich, absolut. Aber natürlich muss das auch irgendwo seine Grenzen finden. Und entsprechend ist es momentan so, dass ich auch das Gefühl habe, dass ja zumindest die Ausreißer nach unten, möchte ich jetzt einfach mal sagen, nicht nach oben, also die Ausreißer nach unten, ja zumindest, wie gesagt, subjektiv mehr werden. Ja, sollen wir jetzt nochmal sagen, dass wir mehr dazu gar nicht sagen können? Komm, die Folge könnte auch heißen, wenn wir mehr dazu gar nicht sagen können. Aber ich glaube, wir lassen uns noch was Kreativeres einfallen. Dann lass uns doch mal auf was Schönes blicken. Lass uns doch mal auf das Sportliche schauen.
Auf das Spiel, was Freitag in Hamburg ansteht, St. Pauli gegen den HSV. Ja, da rechnen natürlich auch viele mit einer sehr aggressiven Stimmung, wie es oft ist beim Derby. Bei St. Pauli ist da, jetzt bin ich doch nochmal bei den Fans, wird es interessant sein, St. Pauli hat ja zum ersten Mal Stadionverbote ausgesprochen, der Verein FC St. Pauli gegen Fans, gegen eigene Fans. Auslöser ist das letzte Derby, denn da haben sich einige St. Pauli-Fans ohne eine Eintrittskarte zu haben, Zutritt zur Südkurve verschafft. Und das hat der Verein zum Anlass genommen, da die genaue Zahl wird nicht genannt, ein paar Stadionverbote zu verhängen. Möglicherweise wird es da dann auch nochmal eine Reaktion der St. Pauli-Ultras geben. Eine Solidarisierung vielleicht auch mit denen, die jetzt mit Stadionverboten belegt worden sind. Aber du hast mich nach einer sportlichen Einschätzung gefragt. Ich glaube, obwohl die beiden in der Tabelle nur 3 Punkte auseinander liegen, St. Pauli geht als Favorit ins Spiel, weil St. Pauli gerade sehr, sehr gut unterwegs ist, einen sehr guten Fußball spielt, laut Tabelle den besten Fußball der Liga. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Und der HSV, so ein bisschen aus der Spur geraten ist, auch wenn es zuletzt einen Sieg gab gegen Eintracht Braunschweig, der wackelte ganz gehörig, so überzeugend war das nicht. Das Spiel davor, vor der Länderspielpause, ging in Kiel mit 2-4 verloren, auch weil der HSV beim Spielstand von 2-2 nach einer Aufholjagd relativ naiv gespielt hat, haben wir auch in der vorletzten Anstoßfolge, glaube ich, drüber gesprochen. Und mein Gefühl sagt mir immer noch, dass der HSV in diesem Spiel mehr zu verlieren hat. Und ich glaube schon, dass St. Pauli gewinnt.
Ich möchte, glaube ich, da keine Einschätzung zu abgeben, jetzt nicht, weil ich mich nicht traue, sondern ich finde die ich kann das auch begründen, weil ich finde, die vergangenen Derbys haben gezeigt, dass es eigentlich, also erinnern wir uns mal an das vergangene Derby und da hat einfach am Ende die Mannschaft gewonnen und in diesem Fall war es der HSV, der auf der einen Seite...
4-3, das war wie so ein wilder Boxkampf, ja, ne? Wirklich, echt...
Das war auf der einen Seite die Mannschaft, die, ich will gar nicht mehr sagen, die weniger Fehler gemacht hat, sondern die Mannschaft, die einfach ein bisschen mehr Spielglück hatte. Ich kann mich da an ein Tor erinnern von St. Pauli, was zurückgenommen wurde. Ich kann mich da auch an einen Sonntagsschuss von Jonas David heißt der, ne?
Ja, Jonas David, kurz vor der Pause hat er das
Führungstor für den HSV. Genau, knallt er das Ding in den Winkel so und auf so ein Spiel stelle ich mich eigentlich ein. Und ich glaube, denn die Mannschaft, die sozusagen nach 90 Minuten zufälligerweise gerade führt, die wird dieses Spiel gewinnen. Und genauso war es ja bei diesem 4-3 auch. Ich glaube, wenn das Spiel 120 Minuten gewesen wäre, dann hätte wahrscheinlich St. Pauli vielleicht sogar noch 2 Tore gemacht oder HSV noch 1. Dann wäre es wahrscheinlich, warte mal, noch 2, dann wäre es 5-5 ausgegangen. Also, ja, also und genauso ein Spiel erwarte ich. Und zwar deshalb, weil, ja, du hast zwar die ein bisschen reduzierte Spielstärke des HSV angesprochen, aber trotzdem hat der HSV natürlich auch noch ziemlich viele gute Einzelkönner in seinen Reihen und auch Spieler, die ohne weiteres mal, ich will jetzt gar nicht mal sagen aus dem Nichts, aber die auch immer einfach mal ein Tor schießen können. Da spreche ich natürlich Glatzel an, da spreche ich natürlich Benisch an, da spreche ich natürlich die Offensive an, Ferrei und Jatta und wie sie alle heißen zumindest.
Jatta ist gesperrt, der spielt nicht.
Okay, Jatta ist gesperrt, der spielt nicht, gut zu wissen. Aber auch da finden sich natürlich noch Ersatzkräfte und Dompe und so. Das sind ja auch unfassbar starke Spieler, vor allen Dingen in dieser zweiten Liga. Und auf der anderen Seite natürlich ganz genauso. Der HSV, der FC St. Pauli ist ja mindestens genauso spielstark und ich glaube, es kommt wirklich darauf an, welcher Stürmer dann eben richtig steht und trifft und wer vielleicht auch mal einen Schuss aus der zweiten Reihe Hashtag Hartl irgendwie verwandeln kann, wer vielleicht nach einer Standardsituation mal einen Fehler macht oder wer irgendwie höher steigt. Ich glaube, genauso wird dieses Derby entschieden und deswegen, nur deswegen kann ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich finde, ja, schaut man sich die Tabelle an, dann ist St. Pauli sicherlich besser und auch spielstärker. Aber gerade solche Derbys, ne, das haben wir auch immer mal wieder gesehen bei anderen Derbys, ob es jetzt eben, ich sag mal so, weiß ich, Schalke Dortmund in der vergangenen Saison war oder ob es eben, weiß ich, andere Derbys in der Liga sind, die werden ja in der Regel nicht anhand der Vorzeichen aus der Tabelle entschieden, sondern eben nach ein bisschen mehr Spielglück.
Ja, da sprichst du schon fast wie Robert Glatzel, der hat das ja auch gesagt, dass die Derbys losgelöst von der Saison zu betrachten sind. Sehe ich nicht ganz so. Ich finde auch, dass das Momentum eine Rolle spielt und der HSV ist zu Hause mit 7 Siegen die heimstärkste Mannschaft in der zweiten Liga, aber in der Auswärtstabelle eben nur 11. Mittelmaß und hat da schon einige Niederlagen einstecken müssen, die auch verdient waren. Also die in Kiel habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Das ist der jüngste Eindruck. Und St. Pauli ist seit 19 Spielen saisonübergreifend ungeschlagen. Also 19 Mal nicht verloren. Und ich glaube, das spielt da auch schon eine Rolle. Deswegen glaube ich, dass St. Pauli gewinnt. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das Spiel ist ja noch nicht gespielt worden. Wir werden dann möglicherweise in der kommenden Woche etwas ausführlicher noch über diese Partie sprechen.
Außerdem möchte ich natürlich noch mal kurz sagen, dass ich jetzt endlich wahrscheinlich meine Rente antrete und ich als ehemaliger St. Pauli-Spieler drücke natürlich St. Pauli die Daumen.
Ja, danke Max. Paderborn und Max Kruse, das war also in der Liebe würde man sagen One-Night-Stand oder war es eine kurze Affäre? Es hat auf jeden Fall nicht lange gehalten.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Harpe Kerkeling möglicherweise noch Max Kruse spielt in kein Paderborn.
Ja, das wäre doch mal schön, wenn er mal wieder Zeit hat, Harpe Kerkeling.
Aber wenn ich jetzt hier noch irgendwelche Gags erklären muss, dann wäre das, glaube ich, jetzt auch nicht das Richtige. Ja, ich habe gehört, auf dich wartet auch noch eine besondere Ehre, der du zuteil wirst. Du kümmerst dich um die Auslosung und zwar jetzt nicht um die Auslosung der nächsten DFB-Pokalrunde, sondern es geht schon, da sind wir wieder bei den großen Schatten, die schon richtig weit vorausgeworfen werden. Es geht um die Auslosung zur EM Dahom, ne?
Genau, ich bin bei der EM-Auslosung als Reporter. Nein, in Wirklichkeit muss ich die Kugeln anwärmen, damit die deutsche Mannschaft eine leichte Gruppe bekommt. Aber nee, leichte Gruppen bringen ja auch nichts. Deutschland kann ja momentan gegen jeden Gegner verlieren. Und da bin ich tatsächlich. Und es ist, glaube ich, völlig egal, gegen wen Deutschland spielt. Deutschland wird Schwierigkeiten haben. Stand jetzt, würde Niko Kovac sagen, die Vorrunde zu überstehen. Aber damit wäre Deutschland ja keine, zwar keine Turniermannschaft mehr, aber eine Traditionsmannschaft, denn das war bei den letzten Turnieren ja auch so, dass die Deutschen Probleme hatten, die Vorrunde zu überstehen.
Ich glaube, auch da sollten wir dann, und beziehungsweise werden wir und müssen wir natürlich auch in der kommenden Woche drüber sprechen, weil dann bin ich wirklich mal gespannt, wen Deutschland da so bekommt. Vielleicht fällt uns ja sogar ein kleines Schlagzeilen-Orakel dazu ein. Einfach mal so ein halbes Jahr vorher.
Ja, das wäre doch gut. Das Schlagzeilen-Orakel ist eine Rubrik, die es ab und zu mal in diesem Podcast schafft. Stammspieler, was die Rubriken angeht, ist diese hier. Achtung!
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Und da ist sie schon.
Ich höre es immer wieder gerne. Ich finde übrigens, wir sollten diesbezüglich, also auch wenn es da Ideen von euch gibt, also ich weiß zum Beispiel bei preisgekrönten Podcasts, wie wir ja auch einer sind oder eben auch andere, weiß ich, Fest und Flauschig und so, da kann man ja als Zuhörende auch gerne mal eine Version oder einen Jingle irgendwie rüberschicken. Also wenn ihr mal eine Idee habt, wie diese Rubrik auch mal heißen könnte, also der Kult-Jingle, der bleibt natürlich, aber vielleicht hin und wieder, alle paar Folgen, wenn ihr mal eine Idee habt, wie man der ein, wie heißt die Rubrik nochmal, der eine überrascht den anderen einleiten könnte, so jetzt habe ich's, dann schickt doch gerne mal was rüber, entweder über Instagram oder über X oder über welche Wege ihr uns auch sonst noch erreichen könnt, also wir sind da sehr, sehr offen, genauso offen bin ich jetzt auch für sozusagen deine kleine Show-Einlage hier.
Ja, mein Spiel heißt Hat er oder hat er nicht? Es geht um Spieler, die sowohl für den HSV als auch für den FC St. Pauli gespielt haben. Die kennen wir ja alle auswendig. Ich glaube, das Spiel haben wir schon mindestens zweimal gemacht, seitdem es diesen Podcast gibt. Aber ich habe noch so einen kleinen Schwierigkeitsgrad eingebaut. Es zählen auch Spiele für die Jugendmannschaften beider Vereine. Also ich zähle dir, ich glaube, es sind wirklich 11 Namen, weil ja auch 11 Spieler zu einer Fußballmannschaft gehören. Ich schmeiße dir 11 Namen hin und du sollst sagen, wer hat für beide Mannschaften gespielt und wer eben nur für eine. Ist doch logisch, ne? Wir fangen an mit Andreas Andi Reinke.
Also, ja, hat auch für beide gespielt.
Ja, stimmt. Dann bringt ihn wahrscheinlich eher mit Werder Bremen oder mit dem FCK in Verbindung. Mit diesen beiden Mannschaften wurde er deutscher Meister. Aber er hat auch am Millerntor uns im Volkspark gespielt. Noch ein Torhüter.
Dazu gibt es eine ganz kleine Anekdote noch. Ein guter Freund von mir, der sagt immer, dass Werder Bremen 2004 trotz Andi Reinke deutscher Meister bzw. Doublesieger geworden ist. Ein bisschen gemein, aber ich finde, ein bisschen ist vielleicht auch was dran.
Boah, war der so schlecht?
Ja, auf jeden Fall hat er, ja, also was heißt so schlecht, aber ich sag mal so, er war jetzt vielleicht kein Keeper, der der Liga nochmal den Stempel aufgedrückt hat.
Er war, glaube ich, günstig. Er kam ja damals aus Murcia, ich glaube aus der zweiten spanischen Liga. Und Klaus Allofs und Thomas Schaaf hatten ja eh so ein Händchen für Spieler auf den zweiten Blick. Valerian Ismael kannte ja auch keiner. Ne? Ümit Davala damals, hat der nicht schon für Inter Mailand gespielt, wurde dann auch nach Bremen gelotst. Ich glaube, das kann man unter der Überschrift Preis-Leistungs-Verhältnis, glaube ich, ganz gut abspeichern. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Andi Reinke hat in der Meistersaison bestimmt gestimmt. So, wir wollen aber nicht abschweifen. Es geht nicht um Werder, es geht um den HSV und St. Pauli. Ich habe noch einen Torhüter und du sollst mir sagen, ob er für beide oder nur für einen der beiden Vereine gespielt hat. Carsten Wehlmann.
Carsten Wehlmann, also bei St. Pauli auf jeden Fall. Ich meine zu erinnern, dass der aber auch mal beim HSV irgendwas gemacht hat. Und damit meine ich jetzt nicht Busfahrer oder so, sondern nee, ich glaube, der war auch mal beim HSV.
Der war auch mal beim HSV und da gab's dann, und das finde ich kreativ, so ein Transparent am Millerntor, dich will man hier nicht. So, damals gab's noch nicht diesen Podcast, aber das ist genau unser Niveau, finde ich. Es geht weiter mit Piotr Trochowski.
Tochowski hat nur beim HSV gespielt.
Ja, denkst du, der hat von 1997 bis 99 bei St. Pauli gespielt, damals noch nicht in den Senioren und wechselte dann zum FC Bayern. Also wir zählen ja diesmal auch die Jugendvereine mit. Zlatan Bajramovic.
Zlatan Bajramovic. Ich kann mich an St. Pauli, an Nürnberg und Schalke erinnern, aber nicht an den HSV.
An Nürnberg kann ich mich nicht erinnern, nicht an den HSV ist richtig. Trotzdem, kleiner Einschub, er war 2013-14 unter Mirko Slomka Co-Trainer beim HSV. Aber das zählt nicht. Als Spieler war er nur für den FC St. Pauli aktiv.
Zlatan Bajramovic, Nürnberg, weiß ich auch gar nicht. Na gut, machen wir mal weiter.
Du meinst, glaube ich, Ivica Banovic. Der war bei Nürnberg. Auch, also fängt auch mit B an und hört mit Itch auf. Ich habe noch was mit Itch. Ivan Klasnic.
Ivan Klasnic, ja klar. Also St. Pauli, bevor er dann zu Werder gegangen ist. Übrigens zusammen mit Holger Wehlage. Aber ich weiß natürlich, dass das ein Hamburger Jung ist und der in der Jugend auch irgendwo mal bei, weiß nicht, ich will nicht jetzt sagen Barmbek-Uhlenhorst oder irgendwie sowas.
TSV Stelling.
Ja, irgendwie genau gespielt hat, aber wenn du schon so fragst, dann hat er wahrscheinlich irgendwo in der Jugend auch mal beim HSV gespielt. Ich sag aber, er hat nur beim FC St. Pauli gespielt.
Da hast du recht, vollkommen richtig. Jeremy Duziak.
Jeremy Duziak hat bei beiden gespielt und auch bei Borussia Dortmund.
Das stimmt. Dirk Wetendorf.
Dirk Wetendorf hat auf jeden Fall beim HSV und auch bei Werder gespielt, aber hat er auch bei St. Pauli gespielt. Dirk Wetendorf. Dirk Wetendorf hat bestimmt nicht im Profibereich, aber vielleicht im Jugendbereich. Ich sag trotzdem, er hat nur beim HSV gespielt.
Gut, der kam nämlich aus Pansdorf. Vom TSV Pansdorf kam der zum HSV und ist dann zu Werder weitergewechselt. Wir haben ja auch schon mal dieses Spiel gespielt mit Werder und dem HSV und da habe ich auch, glaube ich, mal den Namen Wetendorf erwähnt. Wir machen weiter. HSV und St. Pauli oder nur einer von beiden? Christian Rahn.
Christian Rahn hat bei St. Pauli, auch bei Rostock, aber auch beim HSV gespielt. Ich glaube, er hat sogar beim HSV auch mal in der Champions League unter Frank Pagelsdorf gespielt, oder?
Und er auch ist auch Nationalspieler gewesen. So, Fabian Boll.
Nee, Fabian Boll hat nur beim FC St. Pauli gespielt. Ja, wahrscheinlich der Mann mit dem 17. Revier hat vielleicht in der Jugend mal beim HSV gespielt, obwohl man denkt, so, das ist die alte Co-Trainer-Legende von Holstein Kiel. Nee, natürlich, also ist die alte Mittelfeld-Legende von St. Pauli. Ja, wahrscheinlich hat er auch beim HSV irgendwo mal gespielt, oder?
Ja, stimmt. 1996-97. Eine Saison bei den HSV Junioren. Zwei habe ich noch. Fiete Arp.
Fiete Arp hat nur beim HSV gespielt.
Und das stimmt.
Bei den Bayern.
Bei den Bayern, genau. Und Number 11. Elias Saad.
Ah, er ist natürlich aus Norderstedt gekommen, aber hat er in der Jugend mal beim HSV gespielt. Also jetzt spielt er natürlich beim FC St. Pauli. Übrigens auch sehr, sehr stark. Technisch unfassbar, ja, ich sag mal so wirklich so ein bisschen straßenfußballermäßig, weil er ja diese Futsal-Vergangenheit hat. Hat er in der Jugend, das muss ich jetzt raten, 50-50. Ich sage, er hat nicht bei der HSV-Jugend gespielt.
Das stimmt. Er hat nur für einen HSV gespielt, und zwar von 2019 bis 2021, für den HSV Barmbek-Uhlenhorst. Aber der wird hier nicht gesucht. Sehr schön, das war's von mir.
Das hat Spaß gemacht, super. Ich habe tatsächlich nur zwei kleine Geschichten in der Hoffnung, dass du diesen Artikel noch nicht gelesen hast, weil wenn du ihn gelesen hast, dann wird es wahrscheinlich keine große Überraschung für dich sein. Es sind zwei Spieler gesucht, die in diesem Jahrtausend in den größten Ligen in Europa getroffen haben, in den fünf großen. Es gibt nur zwei und ich möchte mit dir ergründen, welche beiden das sein könnten. Also sie haben in diesem Jahrtausend in jeder der fünf größten Ligen und damit spreche ich von der Bundesliga, der französischen Liga, der spanischen Liga, der italienischen Liga und der englischen Liga. Sie haben jeweils in dieser Liga getroffen und es gibt nur zwei Spieler, denen es gelungen ist. Eine Hilfestellung ist natürlich die, dass sie logischerweise auch in der Fußball-Bundesliga gespielt haben müssen, aber eben auch bei den weiteren vier großen oder in den weiteren vier großen Ligen. Hast du diesen Artikel gelesen? Weißt du sofort, wer es ist?
Nee, weiß ich nicht. Ich müsste jetzt echt lange nachdenken, aber das ist dann für Podcast-Hörende immer blöd, wenn da so lange Denkpausen entstehen. Und für mich, der die Folge nachher schneidet, wäre es echt eine scheiß Drecksarbeit, das alles rauszuschneiden. Ich komme spontan überhaupt nicht drauf. Keine Ahnung, ich bräuchte Hinweise.
Sehr gerne. Ich gebe dir den Hinweis, dass ich am 2. November 1989 in Titograd geboren bin.
Warte mal, ich glaube, ich weiß nicht, wo Titograd liegt, aber vielleicht ist es Mario Mandzukic hat nicht in Frankreich gespielt. Vergiss es, mach weiter.
Mandzukic ist es nicht. Ich bin, wenn es dir hilft, ein montenegrinischer Fußballspieler. Und ich spielte in meiner Karriere bei den Herren zunächst bei FK Partizan, das zählt nicht, aber jetzt kommt es. Italien, AC Florenz, 116 Spiele, 35 Tore. Dann ging es weiter mit Manchester City, England, 30 Spiele, 8 Tore. Dann ging es wieder nach Italien, 31 Spiele, 6 Tore. Dann folgte eine Leihe, es ging nach Spanien zum FC Sevilla, 21 Spiele, 6 Tore. Dann ging es weiter zu der AS Monaco, 61 Spiele, 18 Tore. Und dann ging es in die Fußball-Bundesliga zu Hertha BSC, 37 Spiele, 10 Tore. Und zwar 2021 bis 2023 spielte ich dort. Inzwischen bin ich nicht mehr in einer der größten Ligen.
Ist das Steven Jovetic?
Ist Steven Jovetic, das ist richtig.
Wäre ich nie drauf gekommen, ohne diese Hilfestellung.
Kann ich mir vorstellen. Ist auch nicht ganz einfach und man rechnet natürlich dann auch nicht unbedingt mit ihm. Ich bin... Ich habe mich hier gerade... Warte mal ganz kurz. Ich muss einmal ganz kurz... Ich habe mich hier einmal verklickt und das kann ich dir auch gleich sagen, warum ich mich verklickt habe. Ich muss einmal ganz kurz...
Hast du jetzt aus Versehen EM-Tickets bestellt?
Nee, ich habe... warte mal ganz kurz. So, da, wo haben wir es? Da haben wir es. Sorry. So, jetzt haben wir die richtige.
Auch das wird nicht rausgeschnitten. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Leute, die uns zuhören. Aber gleich wird's richtig spannend. Gleich kommt der zweite Spieler, der in allen fünf europäischen Top-Ligen getroffen hat. Bitte bleibt dran.
Ich bin in den Niederlanden geboren. Und zwar 1999. Bei den Herren ging es los. Bei Jong Ajax, bei Ajax Amsterdam, aber natürlich zählt die Eredivisie nicht zu den größten. Aber dann ging es zu der AS Rom.
Warte mal, ich glaube, ich weiß ihn jetzt schon. Xavi Simons.
Nein, ist nicht richtig. Der AS Rom, 53 Spiele, 5 Tore. Dann wurde ich ausgeliehen. Jetzt kommen wir aber Xavi Simons ein bisschen näher. Und zwar wurde ich ausgeliehen an RB Leipzig. 19 Spiele, 3 Tore. Es folgte eine... Es folgte eine, ja, weitere,
so lange her.
Eine weitere Laie.
Justin Kluivert.
OGC Nizza. Dann ging es...
Justin Kluivert.
Ging es weiter, warte ganz kurz. Dann ging es weiter zum FC Valencia. 19 Spiele, 4 Tore. Und jetzt bin ich beim AFC Bournemouth.
Ja, sag ich doch, Kluivert.
Du hast es richtig erraten. Und weißt du, warum ich gerade eben mich verklickt hatte, weil ich wo gelandet war?
Bei seinem Papa, Patrick.
Sehr, sehr gut. Es gibt diese beiden Spieler, die in den fünf größten Ligen Europas getroffen haben. Und es gibt nur zwei seit diesem Jahrtausend. Also das heißt, seit 2000.
Geil. Das ist was für Fußball-Nerds. Also auf der nächsten Party seid ihr mit diesem Wissen der absolute Held. Kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Gesprächsrunde an, ne? Also wenn ihr da so mit vier, weiß ich nicht, Physikstudenten steht, dann solltet ihr vielleicht ein anderes Quiz spielen. Ich habe noch einen Song für unsere Liste, für unsere Anstoßliste bei Spotify. Und zwar, weil wir ja das Spiel haben am Freitag hier, das in Hamburg viele Menschen interessiert, das Derby zwischen St. Pauli und dem HSV, gibt's von mir einen Song namens Hamburg von Die Lassie Singers, Hamburg. Ein Song, den ich zumindest so gut finde, dass er auf unsere Liste gehört.
Ja, finde ich gut. Eigentlich müssen wir dann ja auch nochmal die Hamburger Goldkirche mit draufpacken. Die haben doch auch diese Hamburg-Hymne, würde dann sich auch noch ganz gut anbieten. Und natürlich die Frage hinten raus, liebe Grüße nochmal an alle Werder-Fans. Wenn man sich das so momentan im Weserstadion zumindest am vergangenen Spieltag anschaut, sind ja womöglich dann die einzigen Tore, die im Weserstadion fallen, die Investoren, oder nicht?
Ja, vielleicht, aber gegen Leverkusen kann man mal verlieren.
Auch wenn es denn doch deutlich und bitter ist, ne? so ein 0-3, aber wie du schon sagst, in diesem Fall war Werder nicht zu schwach.
Werder hat noch kein Spiel gewonnen, seitdem Marvin Ducksch Nationalspieler ist, kann das sein?
Ja, und
alle Spiele verloren, seitdem Marvin Ducksch Nationalspieler ist.
Und Werder hatte gegen Leverkusen ähnlich starke Abwehrkräfte wie Ole Werner mit seiner Grippe. Also von daher muss man sagen, nee, Leverkusen war einfach stärker und Werder nicht immun genug. Aber wenn man sich die Liga so anschaut, gibt es wenige Vereine, die dementsprechend geimpft sind und ein Mittel haben. Gegen Bayer ausgerechnet. Jetzt kommen da auch noch Bilder rein in unsere Worte. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Wir haben die Songs draufgepackt. Wir freuen uns über euer Feedback. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Natürlich über Instagram, ist ja völlig klar. Bastelt gerne. Der eine überrascht den anderen Jingles und lasst die Glocke bei Spotify läuten. Dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn ihr eine neue Folge auf dem Tisch liegen habt. Und ansonsten fröhlich bleiben, oder?
Munter bleiben, bleibt fröhlich, bleibt friedlich und denkt dran, wann ist der erste Advent? Freitag ist der 1. Dezember. Der erste Advent ist Sonntag, Freitag ist der 1. Dezember. Der Adventskalender muss noch gebastelt werden oder gekauft werden oder beides. So, aber mehr Verbrauchertipps habe ich nicht. Kommt gut durch die Woche. Ich wünsche euch was. Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.